Heute habe ich dir nochmal ein Podcast-Interview mitgebracht, und zwar mit meinem Steuerberater Andreas. Andreas ist nicht nur der Steuerberater meines Vertrauens, sondern auch zertifizierter Profit-First-Experte. Was das genau bedeutet, was das ist, das erfährst du hier im Interview. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du mit deinem Steuerberater perfekt zusammenarbeiten kannst, aber eben auch, wie du finanzielle Fallstricke als selbstständiger Unternehmer vermeiden kannst, sodass du ein nachhaltig, gesundes, profitables Business aufbauen kannst und keine finanziellen Sorgen mehr hast. Ein Interview mit sehr, sehr viel Mehrwert, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß genau damit. Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Freut mich sehr, dass du hier mit im Podcast dabei bist.
Danke, Tim, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du, Andreas, ich muss natürlich die Frage aller Fragen direkt mal zu Beginn stellen, um auch ein bisschen was über dich als Person kennenzulernen, dich nochmal kennenzulernen. Und zwar, wie kommt man denn dazu, Steuerberater zu werden? Das ist natürlich die Frage aller Fragen, weil sich jeder Unternehmer und Selbstständige sich denkt, wie kann man denn Spaß an sowas haben? Also, wie kommt man dazu, Steuerberater zu werden?
Jetzt kriegst du eine ganz untypische Antwort. Mein Stiefopa war Steuerberater und hatte einen Reißwolf. Und okay. Als Vierjähriger durfte ich den Reißwolf bedienen, und dann stand für mich eigentlich schon fest, ich will Steuerberater werden. Also andere wollten in dem Alter noch Pilot oder Feuerwehrmann werden, ich wollte schon Steuerberater werden. Der Wunsch ist dann auch geblieben, aber dann habe ich auch gelernt, also zum Steuerberater gehört mehr als nur den Reißwolf bedienen.
Leider.
Dann habe ich aber gemerkt, dass man als Steuerberater auch ganz vielen Unternehmern helfen kann, bei ihrem Traum, den Traum zu verwirklichen, den Traum zu behalten. Und so wurde es für mich eigentlich so eine Mission, Steuerberater zu sein.
Oh, das ist ja cool. Okay, also an der jugendlichen Freude, einen Reißwolf zu bedienen, zu der Vision, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Und wie kam es denn eigentlich dazu? Du bist ja, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, du bist ja auch mein Steuerberater. Du bist ja in dem Netzwerk quasi eigentlich ganz gut verflechtet. Hier hast viele Online-Unternehmer quasi in deinem Klientenkreis. Wie kommst du zu dieser Affinität, zu dieser Branche, dass du doch viel mit Online-Unternehmern zusammenarbeitest?
Also zum einen bin ich sehr technisch interessiert, muss man sagen. Also auch wieder so in der Historie. Ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Steuerberatung tätig, und irgendwie so immer, wenn es um Computer ging, hieß es, Andreas, kannst du dich nicht mal drum kümmern. Und dann habe ich eben gemerkt, es gibt so eine Berufsgruppe oder so eine Gruppe von Menschen, die arbeiten halt etwas mehr mit Technik als andere und nutzen sie, muss man sagen, intelligenter als andere. Also, soll keine Beleidigung anderen gegenüber sein, aber sie nutzen es halt besser, auch wirklich zur Vereinfachung. Und dann habe ich halt so langsam irgendwie den Kontakt zu den Ersten hinbekommen, von die im Online-Business unterwegs sind, und habe dann quasi denen ihre Bedürfnisse kennengelernt, ihre Sprache kennengelernt, und konnte ihnen dann zeigen, okay, ich kann euch helfen. Und dann wurde ich halt weiterempfohlen, und so bin ich halt derzeit relativ gut vernetzt in der Online-Branche. Also, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit denen auch zusammenzuarbeiten, weil sie auch eine ganz andere Denkweise haben als der klassische Unternehmer eben.
Was genau für eine Denkweise? Wie ist das anders? Das würde mich interessieren.
Ja, mehr so dieses, der klassische Unternehmer denkt eigentlich so mehr daran, was, wenn es nicht klappt? Und jemand im Online-Business denkt eher darüber nach, was, wenn es klappt? Also sie sind, ich würde jetzt nicht sagen risikofreudiger, aber experimentierfreudiger. Ja, also das ist ja gerade so in deinem Bereich, wo du unterwegs bist, im Copywriting, da ist ja ganz viel mit Try and Error. Ja, dann wird dieses versucht, und wir haben den Split-Test und, ja, in deinem Bereich. Und das wird halt mehr gemacht in der Online-Blase, sage ich mal so, als beim klassischen Handwerker. Ja, also so Dachdecker, Maurer, Metzger, die klassischen Berufe, auch ich als Steuerberater, ich probiere nicht aus und dann wieder das Nächste, sondern irgendwo sind wir mehr so auf Sicherheit bedacht oder kopieren einfach andere. Aber so dieses probieren, wieder was Neues machen. Das ist eben so das Interessante. Damit ist es eben auch abwechslungsreich und immer wieder eine neue Herausforderung.
Okay, ja, kannst du total unterschreiben. Ist natürlich, unsere Branche ist sehr schnell im Wandel und das passiert viel. Und ich habe mal im Interview mit dem Sascha, den kennst du ja auch sehr gut, den Sascha Boampong, schönen Grüße an dieser Stelle, auch gesagt, die Online-Unternehmer haben so ein bisschen sich bewahrt, die, wie soll ich sagen, kindliche Naivität im Sinne von, ja, das testen wir jetzt mal, das versuchen wir mal, es funktioniert schon, klappt schon. Ja, also ist auch ein sehr, sehr schöner Vorteil in unserer Branche. Und ja. Apropos Sascha, du arbeitest ja auch mit ihm zusammen und mir zusammen. Du bist ja tatsächlich auch mein eigener wirklich mein Steuerberater. Und was ich an der Zusammenarbeit mit dir auch sehr schätze, ist, dass du jetzt nicht nur der klasse Steuerberater bist, der sich einfach nur um die Steuern kümmert, sondern auch wirklich wunderbare Ratschläge hast und auch beiseite stehst, wenn es so generell um das Thema Finanzen geht und ja, Finanzen im Unternehmen in den Griff bekommen. Und das Ganze eben auf gesunde Beine stellen. Und ich schaue mir immer ganz gerne an, was sind so typische Fallstricke? Was haben andere vielleicht falsch gemacht? Was könnte jemand in den Ruin treiben, damit ich das verhindern kann? Und deshalb mal gerne zurück an dich die Frage, weil du da auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst. Reflektiere gerne mal so deine Klienten, die du schon alle hattest. Was sind denn so typische finanzielle Fallstricke, die Unternehmer begehen?
Also ein Klassiker ist eben, kein Geld für die Steuer zurückzulegen. Das ist der Klassiker schlechthin. Also die meisten Unternehmen gehen eigentlich im dritten Jahr pleite, weil sie die Steuern nicht zurückgelegt haben. Weil sie es einfach, 95% der Unternehmer kommen aus dem Anstellungsverhältnis in die Selbstständigkeit rein und sind es gewohnt, dass ein anderer gewisse Sachen für einen zahlen. Ja, Sozialversicherung, Steuern und. Und dann gehe ich davon aus, dass das, was auf meinem Konto eingeht, auch von mir gleich verwendet werden kann. Und das ist so der größte Nachteil oder der größte Fallstrick letztendlich, dass ich davon ausgehe, dass das, was auf meinem Konto eingeht, auch mir gehört, dass ich es gleich verwenden kann. Und dann, ja, ich soll mich natürlich belohnen, aber dann wird man irgendwo so übermütig und gibt Geld für Sachen aus, ohne zu bedenken, dass ich am nächsten Tag noch was anderes zahlen muss. Ja. Und deswegen ist so dass der größte Fallstrick letztendlich, dass ich für Steuern nicht zurücklege, dass ich kein Geld zurücklege für eine Zeit, wo es vielleicht mal schlechter läuft. Ja. Auch das kann ja mal passieren, dass es bei mir schlechter läuft und diese Zeit muss ich ja auch überbrücken. Ja. Und wenn ich da dann aber so von Anfang an mir Rücklagen schaffe für solche Situationen, dann kann ich auch, wenn mal eine Krise ist, so der Klassiker ist ja, kennt jeder von uns noch, Corona, von jetzt auf gleich mussten Unternehmen dicht machen und waren von den Umsätzen abgeschnitten. Und diejenigen, die dann eben etwas auf die Seite gepackt haben, die konnten schadlos weiterarbeiten, die konnten auch schadlos sich neue Sachen ausdenken. Dann wurden auf einmal Masken genäht oder sonst irgendetwas in diesem Bereich gemacht, weil sie aus einer Ruhe heraus ihre Strategie entwickeln konnten. Wenn ich aber schon kein Geld habe für solche Situationen, um wenigstens mal eine Woche ohne Umsatz rauszubringen, dann falle ich so in diese Überlebensfalle rein, ja, dass ich alles Mögliche mache, nur um irgendwie Umsatz zu machen. Und teilweise ist es dann teurer Umsatz, den ich einkaufe.
Ja, total. Ich sehe das auch. Also ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten eigentlich immer ein bisschen an so ein separates Konto eingespart für genau solche Zwecke. Ich habe mal in einem amerikanischen Podcast den Begriff Rainy Day Fund gehört. Also für regnerische Tage einfach was zurücklegen. Und das tut so ein bisschen weh als Unternehmer, weil du ja eigentlich so das Mindset hast, vor allem wenn du in dieser Online-Blase bist, kriegst du das immer so eingetrichtert. Alles immer reinvestieren, schnelles Wachstum und so weiter. Aber wenn du nichts auf die Seite legst, eben auch mal für regnerische Tage, könntest nachher in die Bedrulle kommen, wenn es eben mal schlechter läuft. Und genau, das ist erstmal immer, es tut ein bisschen weh, weil das ist ja quasi Geld, was du einfach weglegst, du erstmal nicht reinvestierst und es ist einfach erstmal nicht da. Das ist erstmal schade, weil du machst ja erstmal nichts so mit dem Geld. Das ist einfach nur für den Fall der Fälle da. Ich muss aber auch sagen, ich habe total gemerkt, dass das einfach total, dass es mir mittlerweile einfach eine Ruhe gibt. Ja? Dass ich eben weiß, selbst wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, im Koma liege für 6, 7, 8 Monate, es müsste kein einziger Euro reinkommen und ich könnte meine Gehälter für meine Mitglieder, meine Teammitglieder bezahlen. Ich könnte Fixkosten decken, ohne dass ich irgendetwas und dass irgendetwas reinkommen würde. Ja?
Ja.
Und wenn du da, das, ich habe mir auch gemerkt, boah, das gibt mir so eine starke Ruhe. Ich habe das schon im Privaten längere Zeit mal angefangen, vor längerer Zeit. Ich bin ja natürlich treuer Finanzfluss-Zuschauer. Da weiß man natürlich, man muss den Notgroschen anlegen, privater Natur. Ja, auch so dasselbe Prinzip. Ja, lieber mal so, sagen wir mal, so viel zurücklegen, dass du 6 Monate ohne irgendwelche Einkommen auf jeden Fall überleben kannst und all deine Kosten gedeckt sind, damit du eben Zeit hast, um einen neuen Plan zu schmieden. Und genau dasselbe Prinzip habe ich aufs Business übertragen. Ich muss sagen, seitdem ich das auch gemacht habe und da immer regelmäßig was hingespart habe, auch wenn es echt wehtut, weil es da einfach nur so rumliegt, es gibt einfach unheimlich viel Planungssicherheit und beziehungsweise viel Sicherheit, sagen wir mal so. Du weißt, es muss eben nicht alles funktionieren, weil du im Fall der Fälle hast du noch so viel da liegen, dass es Monate ausreicht, um zu überbrücken. Ne?
Ja. Ja, und gerade so eine Spanne von 3 bis 6 Monaten ist so die Spanne, die du benötigst, um eine neue Strategie zu entwickeln. Und wie gesagt, du kannst es dann aus einer Ruhe heraus machen. Ja, und musst nicht für, du kannst dir deine Kunden dann in Ruhe aussuchen und musst nicht für jeden arbeiten. Du kannst auch die Sachen richtig testen, ob sie wirklich durchgehen. Ja. Also das hat ganz viele Vorteile und ja, es schmerzt, wenn man weiß, man hat eigentlich Geld dort, aber auf der anderen Seite, wir erleben das auch sehr häufig, dass Unternehmern von jetzt auf gleich irgendetwas passiert und was ist dann? Dann geht unter Umständen das ganze Unternehmen hops, nur weil man eben nicht zur Seite gelegt hat.
Ja. Ja, absolut. Also würde ich auch an jeden den Appell richten, spät einfach jetzt damit anzufangen. Ich habe mir das quasi wirklich so vorgestellt, als würde da ein zweites Finanzamt bei mir an dem Konto sitzen und einfach jedes Mal immer einen gewissen Betrag so abzwacken. Und das tut nicht immer, ist nicht immer ganz leicht, aber es ist einfach unheimlich beruhigend, wenn ich jetzt darauf schaue und weiß, okay, also ist alles soweit erstmal gedeckt. Und ich denke auch, dass es, wenn man diese Ausgaben erstmal nicht so ganz den Überblick hat, ganz furchtbarer Fallstrick, der einen wirklich sehr, sehr teuer zu stehen kommen könnte. Ich habe auch gemerkt, aus meiner Perspektive, dass man sich so denkt, wenn das Business so halbwegs erfolgreich ist und ja, da hast du hier diese Launches und da die Launches, da kommen irgendwie 6-stellige Beträge aufs Konto und so weiter und denkst dir, das kannst du ja niemals ausgeben. Das ist so eine Einladung von mir. Doch, du kriegst das irgendwie ausgegeben. Keine Sorge, das schaffst du schon irgendwie. Ja, das ist auch so mein persönlicher Fallstrick, den ich zum Glück noch so frühzeitig erkannt habe. Aber dann denkst du dir doch, okay, jetzt fängst du irgendwie an, auf jedes Problem Geld zu werfen, einfach so unüberdacht, weil du denkst so, ja, hier irgendwie die 4.000 Euro und da die 4.000 Euro, da nochmal 5.000 Euro und machen wir hier ein Coaching für 6.000, 7.000 Euro und so weiter. Ja. Dann denkst du dir, ach, da kommt ja so viel Geld irgendwie aufs Konto, ne? Das kannst du gar nicht als ausgeben. Doch, du schaffst das. Doch, das geht ganz gut, ja. Ist kein Problem.
Ja, und das ist eben auch so eine Gefahr, gerade wenn man dann so, gerade im Online-Business mit Facebook und Google Ads, wenn man da hantiert und einfach merkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro in Ads investiere, kommen 2.000 Euro wieder, dann geht man in diese Wette rein. Da wird man fast schon spielsüchtig, weil man dann immer denkt, also jedes Mal, wenn ich 1.000 Euro reinzahle, kriege ich 2.000 wieder. Aber das hat halt so ein kann unter Umständen wirklich so zum Fallstrick werden, weil diese Zahlungsströme zum Teil verschoben sind. Also die Ausgaben sind eher da als die Einnahmen. So, und jetzt geht so ein Langspalt schief. Ja? Also das haben wir auch in einigen Podcasts in letzter Zeit gehört. Katrin Hill hat, glaube ich, davon berichtet gehabt, dass der Launch gar nicht so funktioniert hat. Aber du hast darauf gewettet, dass du, wenn du jetzt irgendwie 1.000 Euro in Werbung investierst, du 2.000 wiederbekommst und jetzt funktioniert es nicht. Und dann hast du nicht zur Seite gelegt für den Fall, dass es nicht funktioniert. Ja, also.
Und dann geht man ja auch noch vielleicht noch die Wette ein, dass man geht vielleicht im Vorfeld davon aus, dass alles so funktioniert, wie man sich ausgemalt hat, obwohl man in so einer relativ jungen Branche eigentlich noch, wenn man es global betrachtet, unterwegs ist. Online-Marketing ist immer noch relativ jung, so vergleichsweise. Gehst dann in diese Wetten vielleicht ein, das funktioniert alles und bindest dir dementsprechend vielleicht auch schon Fixkosten ans Bein. So vorausschauend im Sinne von, wenn das dann funktioniert, brauche ich ja da noch diese 2 Mitarbeiter und diese Tools und das hier und das hier und das hier. Und die Fixkosten, die hast du sehr, sehr schnell. Und dann kommen die Einnahmen vielleicht nicht ganz so schnell rein, wie du es dir erhofft hast, weil die vielleicht eben, also es muss ja auch nicht mal sein, dass es nicht funktioniert, sondern wie du eben vorhin sagst, vielleicht hast du viele Kunden, die Zahlungspläne vereinbaren und dann kriegst du das Geld eben erst Monate später. Ja. Und dann ist dann vielleicht auch mal ein Zahlungsausfall und so weiter. Und dann auf einmal sieht es irgendwie sehr seltsam aus, weil du hast dir viele Fixkosten ans Bein gebunden, aber die Einnahmen kommen irgendwie doch nicht so richtig rein und dann wird es schon ziemlich eng. Ne? Also ich denke auch schon mal, eine große Quintessenz aus diesem Podcast hier generell schon mal, der Rainy Day Fund, wie man es auch immer nennen möchte, einfach was beiseite legen, damit man im Notfall einfach, es ist, wie gesagt, man muss das Geld ja gar nicht verwenden, ist ja schön, wenn du gar nicht daran musst, aber dass du einfach da liegen hast, gibt einfach Sicherheit, damit du weißt, okay, wir sind nicht auf alles auf angewiesen. Ne?
Auf jeden Fall. Und was du eben gesagt hast, das mit den Kosten, ja, sie sind schnell da, aber sie verhalten sich dann wie so ein schwerfälliger Dampfer auf See. Ja, also sie dann, du bekommst sie nicht so schnell wieder los, wie sie da sind. Auf der anderen Seite, den Umsatz, der verhält sich von vornherein wie so ein Schnellboot. Der ist vielleicht schnell da, ist aber auch ganz schnell wieder weg.
Ja, so muss man auch im Hinterkopf behalten. Und ich muss auch noch sagen, eine Sache vielleicht noch dazu. Ich hatte letzte Woche ein Team-Meeting. Und da fand ich es auch einfach unheimlich beruhigend. Da habe ich das Team einfach nochmal so ein bisschen geupdatet. Hey, wie sieht es bei uns gerade im Unternehmen aus? Zum Beispiel finanzielle Lage, was haben wir vor und so weiter. Wie geht es dem Unternehmen generell? Und ich fand es so unheimlich beruhigend und auch gut, dass ich dem Team wirklich in die Augen schauen konnte und sagen konnte, Leute, die Marktlage bei uns in der Branche generell, die ist gerade, das merke ich schon, angespannt. Ja, das Kaufverhalten geht so ein bisschen zurück, ist ein bisschen skeptischer, aber uns geht es gut. Uns geht es gut, weil wir jetzt schon vor langer Zeit zum Beispiel auf Newsletter und Podcast und langhaltigen Vertrauensaufbau aufgesetzt haben und weil wir frühzeitig Kosten reduziert haben, wo sie nicht nötig sind, wo ich Rücklagen habe. Und ich fand es unheimlich gut und auch motivierend fürs Team, dass ich wirklich in die Augen schauen konnte und sagen konnte, uns geht's gut finanziell, wir haben Rücklagen, ist alles wunderbar, hier muss sich niemand Sorgen um seinen Arbeitsplatz oder um Gehalt machen oder dergleichen. Ja. Trotz so einer vielleicht gerade kleinen Krisenzeit, die wir in dieser Online-Branche haben. Und ein ganz großer Faktor dafür war eben, wie gesagt, diese Rücklagen, der Rainy Day Fund, Day Fund. Und andererseits, und jetzt kommen wir zu diesem anderen Thema, was ich auch schon mit dir zusammen umgesetzt habe, für mittlerweile bestimmt 2 Jahren, das hat mir sehr dabei geholfen, die Finanzen in den Griff zu bekommen, sodass ich eben auch finanziell gesund damit haushalten kann. Profit first. Das ist das Stichwort. Und da gebe ich vielleicht einfach mal ganz kurz an dich. Was genau ist Profit First und wie bist du dazu gekommen?
Was ist Profit First? Also ganz simpel gesagt ist es so ein Cash-Management-System. Also wie ich meine Zahlungsströme, würde mal sagen, intelligent steuere. Ja? Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eben, bin jetzt seit 40 Jahren in der Steuerberatung tätig und habe eben festgestellt, wo sind die großen Probleme. Und die Probleme sind dann eben, die Steuern zahlen zu müssen, für die Ausgaben das Geld zu haben, aber auch vorrangig eben, dass wir so in einer Welt unterwegs sind, wo der Unternehmer gefühlt der Resteesser ist. Ja, also wir haben Umsatz minus Kosten und was dann übrig bleibt, der Gewinn, also der Rest, das ist das, was der Unternehmer verwenden kann. Und dadurch ist irgendwie der Unternehmer der Letzte in der Zahlungsschlange. Nur wenn man im Flugzeug unterwegs ist oder im Kreuzfahrtschiff bei diesen Notrettungsübungen, geht es immer darum, dass uns beigebracht wird, im Falle von Sauerstoffabfall, erst selber eine Maske aufsetzen, damit ich anderen helfen kann. Ja? Oder erst mal selber eine Rettungsweste anziehen, bevor ich anderen helfe. Und dieses Prinzip, das hat mich eben so fasziniert, dass ich dann eben gesagt habe, okay, das möchte ich einfach haben, weil ich mit Profit First eben die Zahlungsströme so steuern kann, dass ich erstmal mein Unternehmergehalt sichere, dass ich dann auch wirklich meine Bedürfnisse befriedigen kann, damit ich den Kopf frei habe, mich um das Unternehmen kümmern zu können. Dann, dass ich meine Steuern in Sicherheit bringe, dass mir da nichts passiert, weil keiner ist, also Krankenkassen und Finanzämter, die nehmen sofort Zugriff auf deine Konten, wenn du da nicht drauf achtest, was eben dann auch das Geschäft gefährden kann. Und vor allem führt es dazu, dass ich achtsamer mit meinen Ausgaben umgehe. Ja, also ich muss nicht jedes Mal Jetzt am 7. Mai kommt wahrscheinlich wieder das neue iPad raus. Ich muss nicht jedes Mal das neue iPad haben. Ich muss nicht jedes Mal das neue MacBook oder das neue Surface oder sonst was haben, sondern ich schaue mir einfach an, bringt mich diese Ausgabe weiter oder nicht? Bringt diese Ausgabe mehr Geld ein oder nicht? Ja, ich lerne einfach auch, dass eine Ausgabe den Sinn hat, mehr Geld zu machen und nicht den Sinn hat, Steuern zu sparen.
Das ist ein schöner Reframe, ja.
Und Martin Limbeck hat mal gesagt gehabt, Steuern zahlen zu müssen, ist eine Garantie dafür, dass ich erfolgreich bin. So, und dann sollte ich auch so erfolgreich sein, dass ich die Steuerzahlung dann auch leisten kann.
Ich muss sagen, wir haben ja auch zusammen Profit First bei mir umgesetzt. Also für jeden, der das vielleicht noch nicht so kennt, das ist ein System, das geht auf das Buch von Mike Michalowicz zurück, Profit First. Und einfach ein Mehrkontensystem für Unternehmer und Selbstständige, wo man mit Unterkonten arbeitet und sagt, einen bestimmten Prozentsatz, wenn ich einen Geldeingang habe, dann verschiebe ich einen bestimmten Prozentsatz auf ein Gewinnkonto zuerst, genau. Dann auf ein Steuerrücklagenkonto und das, was das dann übrig bleibt, das sind Ausgaben. Das heißt, ich weiß dann, wie viel ich theoretisch ausgeben darf. Und ein netter Nebeneffekt ist davon eben, wie du eben sagst, du hast so quasi kleinere Teller, von denen du essen kannst, ja. Ja. Du guckst nicht, du hast nicht irgendwie das eine große Konto und die Zahl, die drauf ist, all das kannst du ja theoretisch ausgeben. Ja. Nee, du hast ein sehr viel kleineres, dünneres Konto quasi, weil du erstmal den Gewinn bezahlst, dann die Steuerrücklage machst und dann siehst du, was habe ich jetzt eigentlich übrig. Und dann ist eine bedeutend kleinere Zahl und dann denkt man sich vielleicht auch mal, oh, ist ja gar nicht so viel, wie ich davor dachte, die ich eigentlich zur Verfügung habe.
Ja.
Und das hat einen unheimlichen, eine disziplinierende Wirkung.
Ja. Ne?
Wenn man eben dann nicht mehr, weil man dann eben nicht mehr so gewillt ist, Gott sei Dank, einfach auf alles, auf jede möglichen Probleme einfach nur Geld zu schmeißen und dann so ein bisschen bedachtlos auch zu shoppen. Ja, ich denke, da fällt jeder irgendwie mal in diese Falle rein. Ist auch sicherlich ganz menschlich, wenn der Erfolg mal kommt, unternehmerisch, das Geld kommt auch, was man vielleicht noch gar nicht so richtig gewohnt ist, dass man sich denkt, ach ja, das neue iPhone, das ist jetzt eigentlich auch ganz schön. Ich habe zwar noch das vom letzten Jahr, aber auch sieht ganz schön aus und dieser Bürostuhl, es darf auch gerne der mit 2000, für 2000 Euro sein und so. Und dann merkt man aber am Ende des Tages, oh, okay, wo ist irgendwie das ganze Geld hin?
Ja. Ne? Yeah.
Und das macht es dann wirklich sehr, sehr viel einfacher, mit Profit First zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch wirklich so, habe ich dir, glaube ich, damals auch gesagt, eigentlich so das Einfachste, was du umsetzen kannst, um zumindest sicherzustellen, dass du jetzt nicht kompletten Schabernack mit deinen Finanzen betreibst. Also auch selbst, wenn man nicht so der große Excel-Freund ist oder sowas und alles genau trackt. Ich würde behaupten, wenn man Profit First umsetzt, dann wird es schon schwierig, das Unternehmen gegen die Wand zu fahren.
Ja, würde ich mit dir unterschreiben, weil du auch nicht in diese Wettphase reinkommst. Also es ist ja immer so, dass die Bruttobeträge bei mir auf dem Konto landen. So, und teilweise ist es eben so, dass diese Unternehmer dann auch diese Bruttobeträge verwenden. Und was du eben gesagt hast, ich gucke auf mein Konto, stell fest, da ist ja Geld drauf. Ja, und dann kann ich vielleicht noch irgendetwas, ja, dann wollte ich dies oder jenes schon immer mal kaufen, dann kaufe ich es einfach, weil ja Geld drauf ist. Ich denke aber nicht dran, dass vielleicht in 10 Tagen Steuern zu zahlen sind. Jetzt muss ich in die Wette reingehen, dass von dem Tag, wo ich dieses Geld verwendet habe, um mir was zu kaufen, bis zu dem Tag, wo die Steuern gezahlt werden müssen, so viel Umsatz reinkommt, dass ich meine Steuern wieder zahlen kann. Also wenn ich von vornherein diesen Steueranteil eben zur Seite lege, bin ich sicher. Ja, ich erspare mir selber diese eigene Wette, dieses Hoffen und Bangen, dass bis zum Steuertag oder bis die Löhne zu zahlen sind, noch genug Geld reinkommt.
Und ich würde auch hier wieder anmerken, ich habe es jetzt, wie gesagt, mit dir jetzt zusammen, jetzt glaube ich so vor 2, 2,5 Jahren so aufgesetzt. Und auch hier muss ich wieder sagen, einfach das Gefühl zu haben, dass man sich zumindest in den gröbsten Teilen um seine Finanzen so gekümmert hat, dass man weiß, okay, wie ich das Geld zurücklege, ist schon mal für die Steuer ist genug da. Ja, da habe ich auch lieber ein etwas zu dickeres Polster als zu kleineres Polster.
Ja.
Umsonst ist alles auch geregelt. Das gibt mir einfach ein unheimliches, beruhigtes Gefühl. Ne? Und ich würde sagen, wenn man Profit First umgesetzt hat und gleichzeitig ein Rücklagen hat für den absoluten Notfall, wenn man das beides hat, dass das finanziell schon mal zumindest ist man da intelligent aufgestellt, sodass man das Unternehmen jedenfalls das Risiko drastisch minimiert, das ja. irgendwie gegen die Wand zu fahren. Weil muss ja leider Gottes auch immer, auch ich bin zwar ein sehr großer Fan von Amerika und großer Inspiration und Großdenken und so weiter, aber muss ich bin auch Realist, muss dazu sagen, die meisten Unternehmen scheitern leider. Und leider auch einfach, weil ihnen das Geld ausgeht. Und natürlich ist es, kannst du immer wieder auch die Einnahmenseite erhöhen durch besseres Copywriting und Marketing. Da bist du bei mir natürlich an der richtigen Stelle. Aber du musst an einer anderen Perspektive, musst du auch sagen, oder an einem anderen Ende ist es so, dass du die Ausgaben auch im Blick haben musst. Ja, wenn du irgendwann, und das ist, glaube ich, so der klassische Fall, ein Konto für alles hast, ja, und da kann ich mich gar nicht von freisprechen, hatte ich natürlich auch lange Zeit, gerade zu Beginn der Selbstständigkeit. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und nur ein Konto für alles hast, darfst du dich jetzt hier ertappt fühlen. Wenn man nur ein Konto für alles hat, für Steuern, für vielleicht sogar schon Gehälter, für Ausgaben, für Einnahmen und so weiter, das ist einfach ein potenzielles Ticket in eine finanziell schwierige Lage irgendwann zu rutschen und vielleicht sogar irgendwann halt diesen Traum von Unternehmertum leider an den Nagel hängen zu müssen. Das fände ich sehr, sehr schade. Und deshalb, also als Quintessenz aus meiner Perspektive, ich fühle mich seitdem so viel besser, nicht nur einen privaten Notgroschen zu haben, sondern auch einen Business-Notgroschen und Profit First eingerichtet zu haben. Und angenommen, Andreas, ich möchte jetzt mit Profit First starten. Was würdest du empfehlen, wie man damit starten kann, so in der simpelsten Variante? Es muss nicht direkt perfekt sein, sondern was könnte ich jetzt schon morgen direkt umgesetzt haben, um das in der simpelsten Variante umzusetzen?
Also simpelste Variante ist erstmal, geh her, nimm von deinem Umsatz 1% pro Woche, was da reinkommt, und leg das schon mal zur Seite als Gewinnkonto. Einfach nur 1%. Ja. So, dann würde ich als nächstes von meinen Bruttoeinnahmen mindestens 20% für die Steuern zur Seite legen. Ja. Kann eventuell höher sein, je nachdem, wo du bist, aber von den Bruttoeinnahmen 16% wäre schon mal die Umsatzsteuer, die du zahlen musst, plus dann Einkommensteuer, ist immer so 20-30%, das mal zur Seite legen. Dann als erstes auch dein Unternehmergehalt sichern, ja, dass du da einfach sagst, okay, was brauche ich, und da auch einen Festbetrag einfach am Anfang des Monats gleich schon zur Seite legen. So, und was dann noch auf dem Konto übrig bleibt, da kannst du ja schauen, was du da an Betriebsausgaben mit tätigen möchtest. Aber wenn du das so in der Reihenfolge machst, dann hast du über das Gewinnkonto schon mal, fängst du an, eine Rücklage zu bilden. Du hast zumindest einen Teilbetrag von deinen Steuern zurückgelegt. Du hast gesichert, dass du als Unternehmer einfach einen Monat wieder existieren kannst, ja, dich um dein Unternehmen kümmern kannst. So, und du hast einen Teil für deine Betriebsausgaben. Und dadurch, dass Betriebsausgaben das Letzte ist, was zur Seite gelegt wird, wirst du dann eben da auch beschränkt. Ja.
Also können wir alle, wenn du jetzt hier zuhörst und Profit First noch nicht umgesetzt hast, ich kann es dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Der erste konkrete Schritt, den man machen könnte, ist ein Unterkonto anlegen. Notfalls auch erstmal sicherlich bei der Bank, wo man jetzt gerade sowieso ist. Es macht auch Sinn, das bei einem anderen zu machen. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, kannst du vielleicht auch nochmal kurz erklären. Und da zumindest schon mal jedes Mal, oder ich mache das persönlich so, ich habe zweimal im Monat einen Profit First Tag, am 10. und am 25. Ich sammle all das Geld auf einem Konto und überweise dann jeweils die Prozentsätze rüber. Das wäre jetzt in diesem ganz einfachen Beispiel, dass man 1% überweist. Das ist jetzt erstmal so zu verstehen, wie zum Beispiel ein ETF-Sparplan mit 25 € besparen. Damit wirst du am Ende des Tages nicht wirklich weit kommen, aber es geht erstmal darum, das zu machen und erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es geht natürlich darum, dann später auch diesen Prozentsatz dementsprechend zu verändern, dass man vielleicht 10% Profit sich überweist, 15, 20, ich habe auch schon ein paar Mal gehört, irgendwie 30, sogar 40% und dergleichen, wie man das halt hochschrauben möchte. Aber der einfachste Weg ist wahrscheinlich das Ganze erstmal mit 1% zu starten. Und ich wollte noch eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast, das Unternehmergehalt zu sichern. Das fand ich ganz spannend, ist für mich jetzt auch persönlich nochmal so ein Learning der letzten Jahre gewesen, dass du als Unternehmer es auch einfach ganz glasklar verdient hast, auch ein gutes Gehalt zu beziehen und du dich zuerst auch bezahlen darfst. Ja, sicherlich ist am Anfang auch lange Zeit mal so, dass man irgendwie sehr viele Überstunden macht, schlecht dafür bezahlt wird, dass man einen Stundenlohn, wenn man es sich ausrechnet, wahrscheinlich unter Bürgergeldniveau hat, unter Minijobniveau vielleicht auch, ja, dass man lange Zeit von der Sparte lebt und so weiter. Muss jeder durch, gehört auch so ein bisschen dazu, da hast du die Portion Amerika dabei, ne, diese Tellerwäsche zur Millionärgeschichte. Aber wenn man niemals anfängt, irgendwann sich auch wirklich für diese harte Arbeit zu belohnen, dass man halt wirklich ja regelmäßig lange Zeit, in der Regel 70, 80 Stunden Wochen hat, und ja eben auch ein extrem großes Risiko quasi auf sich nimmt und die Verantwortung, ja, das ist ein Gründe genug, um quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, doppeltes Gehalt zu beziehen, dass du einmal einfach ein ganz gewöhnliches Gehalt dir auszahlst, aber du verdienst als Unternehmer langfristig auf jeden Fall natürlich einfach noch einen Zuschlag, weil du die Verantwortung trägst, ein großes Risiko eingegangen bist. Und das darfst du dir selbst bezahlen. Und das war für mich auch nochmal so ein Mindset-Shift. Einfach auch sich selbst gut zu bezahlen. Ja, das zuerst zu machen. Denn, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich, wir alle wollen ein Dell ins Universum hauen und machen auch fest gern mit Leidenschaft, aber lohnt es sich wirklich, die Strapazen, die Opfer, die Risiken der Selbstständigkeit, des Unternehmertums auf sich zu nehmen, wenn man dadurch am Ende des Tages eben nicht ein gutes Leben auch hat? Ja, also das war für mich nochmal ein sehr, sehr großer Mindset-Shift, dass ich mich zuerst bezahlen darf und auch, wenn ich das Risiko trage, wenn ich Arbeitsplätze schaffe und so weiter und für die Verantwortung übernehme, dann darf ich mich auch gut entlohnen.
Ja.
Und ich glaube auch lange Zeit es machen viele noch so, dass sie sich deutlich unter Wert quasi bezahlen und am Ende des Tages vielleicht nicht so viel Geld aus dem Unternehmen rausholen, wie es vielleicht möglich wäre. Und das schlimmste Szenario für mich persönlich wäre ja, angenommen, ich baue ein Unternehmen auf, eine Selbstständigkeit, reinvestiere die ganze Zeit in sie rein, nehme ich immer ganz zum Schluss bezahle mich ganz zum Schluss mit das, was übrig bleibt, so Reste-Esser-Niveau, wie du vorhin sagst, das fand ich echt einen ganz schönen Begriff, was das angeht. Und angenommen, dann geht's schief.
Ja.
Ja, dann bricht irgendwie alles ein. Dann habe ich mir jahrelang einen extremen Stress gehabt, ja, viel weniger Urlaub gehabt wahrscheinlich als die meisten Arbeitnehmer, doppelt so viel gearbeitet, viel mehr Stress und dann habe ich davon nicht mal was gehabt so richtig, so finanziell. Da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Und auch wenn das anfangs vielleicht so ein bisschen Angst macht, ja, zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Gehalt und jenes Gehalt deutlich höher, als ich vielleicht davor gehabt habe. Und dann kommen direkt die Gedanken, oh, aber was ist, wenn ich dann irgendwie, also dann habe ich ja nochmal quasi Fixkosten mehr, was ist, wenn ich ihn nicht mehr rausbekomme, wie kann ich dann mit meinem Business zurück investieren? Aber du hast halt nur mal ein großes Risiko. Du sorgst für Arbeitsplätze, du hast eine große Verantwortung, dafür darfst du entsprechend belohnt werden.
Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, jeder akzeptiert es, wenn der Arbeitnehmer Überstunden macht, dass der Arbeitnehmer seine Überstunden vergütet bekommt. Bei uns Unternehmern irgendwie nicht. Ja? Wenn ich gerade so in der Anfangsphase, wie viele Unternehmer starten und haben in den ersten 2 Jahren, weil sie es aufbauen wollen, 60, 70, 80 Stundenwochen, nehmen keinen Urlaub. Ja. Man sollte sich mal die Frage stellen, wäre ich mein eigener Arbeitnehmer, wäre ich dann morgen mit mir selber vorm Arbeitsgericht?
Spannende Ansicht, ja. Das ist eine schöne Perspektive, ja.
Also darum geht es ja letztendlich. Beim Arbeitnehmer ist es so, der darf 8 Stunden arbeiten, wenn es darüber hinausgeht, bekomme ich schon Probleme. Ich als Unternehmer, da gibt es keine Regularien. Also deswegen sollte man sich auch adäquat vergüten, ja, weil als Arbeitnehmer würde ich mit mir selber vors Arbeitsgericht gehen, wenn ich so mickrig bezahlt werde für die Leistung, die ich dann erbringe.
Das ist eine sehr schöne Ansicht, finde ich auch gut. Ja, beim Arbeitnehmer wird es immer, ist ganz klar, Überstunden werden bezahlt, aber der Unternehmer bezahlt sich die Überstunden in der Regel nicht oder sieht das nicht so an. Ja, da wird es selbstverständlich angesehen, dass man eben 70 Wochenstunden hat oder auch gerne mal 80. Das ist ganz normal. Super, super spannende Ansicht. Kannst du uns, Andreas, vielleicht noch ein paar andere Tipps, vielleicht aus deiner Erfahrung mitgeben? Was macht ein nachhaltiges, gesundes Verhältnis, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Finanzen für uns Unternehmer aus? Wir haben schon gesagt, Profit first. Was kannst du uns sonst noch mitgeben?
Dass ich wirklich mit meinen Ausgaben achtsam umgehe. Dass ich mich jedes Mal frage, also wir vom Profit First, wir lassen in der Regel keine Einzugsermächtigungen zu, sondern wir wollen alles selber überweisen. Damit wir einfach die Rechnung in die Hand nehmen und uns jedes Mal bei der Rechnung fragen, hat mich das mit meinem Unternehmen weitergebracht oder nicht? Also wirklich so diesen achtsamen Umgang mit den Ausgaben muss ich mit jedem Hype mitgehen. muss ich alles mitmachen oder bringt es mich wirklich weiter? Und das ist ja so etwas, du bist ja auch der Spezialist für nachhaltigen Erfolg, sage ich mal so. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, in meiner, in Anführungszeichen, Internetzeit, da hatten wir Second Life, wir hatten Clubhouse, jetzt irgendwie ChatGPT und. Gefühlt wird jedes Jahr Neuschwein durchs Dorf gejagt und jeder, also ist irre, wie schnell Leute Experten sind, ja, also heute wird ChatGPT freigeschaltet und morgen kriege ich schon die ersten Kurse angeboten, wie ich damit umgehe, ja, so muss ich das alles mitmachen, also das, wirklich, es geht um diesen achtsamen Umgang mit den Kosten, weil im Klassischen heißt es ja, im Einkauf liegt der Gewinn, ja, und so ist es auch mit den Ausgaben, dass ich wirklich hergehe und schaue, brauche ich die Ausgaben wirklich, bringen sie mich weiter und wenn nicht, dann lasse ich sie. Und das ist so die erste Regel im Umgang mit finanzieller Sicherheit. Ja, ich muss nicht alles haben, ich muss nur das haben, was mein Unternehmen weiterbringt.
Das ist nochmal ein schöner Punkt, den ich auch nochmal gerne unterstreichen möchte, vor allem, weil es gerade in dieser Online-Branche ist ja häufig so, dass die Einnahmen auch einfach mal sehr schnell, sehr stark explodieren können und dann kommt es eben, dann verleitet das eben so stark genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu missachten. Und das ist schon ein kleiner Sargnagel. Denn wie gesagt, diese ganze Online-Branche und Zuhörer von diesem Podcast sind ja größtenteils in der Online-Branche so unterwegs. Die ist einfach verhältnismäßig immer noch relativ jung und volatil und da ändert sich auch nochmal viel. Und es ist ja auch so, dass jedes Jahr passiert irgendetwas, was diese Welt so ein bisschen durchrüttelt. Ja? DSGVO, dann gibt es irgendwie auf einer Social-Media-Plattform irgendwie eine große Veränderung, iOS 14. Also ist eigentlich so wie das Amen in der Kirche. Jedes Jahr passiert irgendetwas, was das alles so ein bisschen durchrüttelt und ein Business-Konzept auf den Kopf stellen kann. Deshalb bin ich auch so ein großer Freund davon, das Ganze sehr nachhaltig aufzubauen mit Podcast, mit E-Mail-Liste, mit Vertrauensaufbau, mit guten Produkten und so weiter, damit das, und auch Profit First auf jeden Fall, damit man das auch nicht aus dem Auge verliert und so ein bisschen Stabilität reinbringt. Und was ich auch noch sagen kann, das hatte ich vorhin noch einmal ganz kurz anklingen lassen, wo du sagtest, Ausgaben, achtsames Ausgabenverhalten, es ist auch viel einfacher, achtsam mit seinen Ausgaben umzugehen, wenn man die Ausgaben so ein bisschen künstlich klein hält. Damit meine ich, also die Zahl, die auf dem Ausgabenkonto ist, wenn man die künstlich klein hält, weil man eben ein Notgroschen, finanziellen Notgroschen, von dem wir vorhin sprachen, aufbaut. Und dann hat man einfach erstmal gar nicht aktiv so viel weniger Geld zur Verfügung. Das macht einen schon ein bisschen achtsamer. Und auch, wenn man zum Beispiel dieses Ausgabenkonto auf einem, oder nein, die Steuer, das Steuer- und das Gewinnkonto auf einem ganz separaten wirklich Kontoanbieter hat. Das heißt, das sieht man auch gar nicht. Man muss sich irgendwo anders aktiv da einloggen. Ne? Ich muss sagen, ich hatte das bisher auch immer, und auf einem Kontoanbieter habe ich einfach 4 verschiedene Unterkonten gehabt. Und das ist auch erstmal in Ordnung, wenn man damit startet. Aber ich merke auch, das verleitet dann trotzdem zu glauben, ach, dann habe ich ja auf diesem Konto, habe ich ja im Notfall auch noch das liegen und das habe ich dann auch liegen und so weiter. Wenn es so gar nicht im Sinn hat, wenn dann wirklich kalt, hart und faktisch diese sehr viel kleinere Zahl steht, obwohl man das Geld ja theoretisch hat, man hält es ja künstlich klein, das verleitet einfach zu einem doch deutlich achtsameren Umgehen mit den Finanzen. Ne?
Ja, klar, das ist also gerade das mit den Finanzen klein halten, das kannst du vergleichen, wenn du irgendwo an ein Essensbuffet gehst. Ja? Je größer der Teller, desto mehr tust du drauf.
Ja.
Also eben, je mehr Geld du hast, desto mehr Geld gibst du aus. Und das mit den Konten ist eben so, wenn du das Gewinnkonto und auch das Steuerkonto in derselben App hast. In derselben App wird immer der Saldo der Konten angezeigt. Ja, du wirst, dann wird dir angezeigt, dass du irgendwie, sagen wir mal, 20.000 Euro hast auf deinen Konten in der App, was sich aber aufteilt in 5.000 Euro Gewinnrücklage, 15.000 Euro Steuern und eigentlich auf dem Ausgabenkonto null. Dadurch, dass du aber in der App siehst, ja, du hast ja in der Summe 20.000, bist du versucht, trotzdem Ausgaben zu machen.
Ja, absolut.
Also entweder dann wirklich eine andere Bank nehmen und auch dieses Konto mit einer anderen Bank-App dann verwenden oder eben, wenn es wirklich bei derselben Bank ist, diese Konten rausnehmen, damit man da auch nicht in die Versuchung geführt wird.
Ja, das kann ich nur aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen. Das ist definitiv so. Okay, Andreas, vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich würde jetzt hier so mal so ein thematisch so einen ganz kleinen Cut noch machen. Wir bleiben trotzdem auch in dem Thema. So einen Themenblock wollte ich noch, also grob in dem Thema wollte ich noch aufmachen, und zwar Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.
Ja.
Ich höre von vielen Kollegen und generell so aus meinem Netzwerk häufig, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Steuerberater, weil sie eigentlich erwarten, dass der Steuerberater jetzt alle möglichen Steuertricks auspackt, um das Finanzamt auszuhebeln und auszutricksen, aber es irgendwie gar nicht so richtig dazu kommt. Dann ist die eine Seite enttäuscht, die andere Seite irgendwie auch. Vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung einfach mal sagen, wie arbeite ich effizient mit oder auch gut mit meinem Steuerberater zusammen?
Du hast eben ein entscheidendes Wort gesagt. Ich erwarte, dass mein Steuerberater XY macht.
Hm.
Das ist wie, kannst du vergleichen wie in einer Ehe, wie in einer Liebesbeziehung. Ja, ich erwarte vom anderen, dass er irgendetwas macht und denke, der muss es ja eigentlich wissen, was ich möchte.
Hm.
Und das ist vielfach so, dass eben die Leute zum Steuerberater kommen, sagen zu dem Steuerberater, hier, ich möchte ganz gerne die FIBO gemacht haben, die Löhne gemacht haben, die Steuererklärung gemacht haben, geben dem Steuerberater aber nicht den Auftrag, du, ich möchte mich auch gerne mit dir darüber unterhalten, wie kann ich denn Steuern sparen?
Hm.
Also da muss man wirklich proaktiv mit dem Steuerberater darüber reden, welche Ziele hab ich, was erwarte ich wirklich von dem Steuerberater? Denn das ist wirklich so, aus meiner Erfahrung heraus immer der größte Reibungspunkt, dass der eine sagt, ja, aber der muss sich das doch denken können, dass ich das möchte. Nee, weil es gibt Leute, die wollen partout keine Steuersparmodelle haben, weil sie mal gehört haben, XY ist schiefgelaufen. Ja? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich als Steuerberater wissen, wie risikobereit der Mandant ist? Oder. Also deswegen proaktiv, ich habe, weil wir Sascha ja schon heute erwähnt haben, auch von mir nochmal Grüße, ja, ich habe mit ihm mal eine Folge gemacht, die hat er dann, glaube ich, genannt, mach deinen Steuerberater zum Business Coach, so ähnlich. Mhm. Also redet proaktiv mit deinem Steuerberater darüber, welche Ziele du hast, welche langfristigen Ziele du hast, und nimm den Steuerberater ins Boot bei diesen Zielen, die du ganz gerne erreichen möchtest. Rede vorzeitig mit ihm darüber, was du machen möchtest. Dann kann der Steuerberater dich auch unterstützen. Dann weiß auch der Steuerberater, worauf er achten muss. Ja? Wenn ich weiß, der Mandant hat irgendwo das Bedürfnis, mit 55 noch arbeiten zu können, aber nicht zu müssen, kann ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich mit ihm heute den Vermögensaufbau so steueroptimiert planen, dass er das wirklich machen kann. Ja? Also Beispiel wäre zum Beispiel, weil ich ja im Norden in der Nähe von der Nordsee und Ostsee bin, dass man dann sagt, okay, wenn ich weiß, ich habe einen Mandanten, der wahnsinnig gern an der Nord- oder Ostsee ein Haus haben möchte im Alter, dann kann ich ihm doch das vorschlagen, pass auf, dann kauf doch da irgendwie eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus, vermiete es, und bis du dann in Rente gehst oder bis 55, dann hast du das durch einen Mieter abbezahlt, eventuell steueroptimiert, insofern, dass wenn du nach 10 Jahren deine Immobilie verkaufst, du das auch steuerfrei machen könntest, ja, aber dann hast du eine Immobilie an der Nord- oder Ostsee und hast dann quasi durch einen fremden Dritten dir das finanzieren lassen. Solche Beratungen machen kann ich aber nur, wenn der Mandant zu mir kommt und sagt, du, ich habe das und das geplant, wie könnte ich das eigentlich erreichen? Ja, also es ist wirklich so dieses proaktive Miteinander zusammenarbeiten. Das wäre der Idealfall. Und nicht einfach so, der muss sich doch denken. Nee, ich kann nicht in das Gehirn meines Mandanten reinschauen. Ich muss, so wie in der Ehe, muss man miteinander reden. Als Steuerberater, mein Lehrherr hat mir damals immer gesagt, wir begleiten den Mandanten von der Geburt bis zum Tod. Also es ist halt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber dazu gehört es eben, miteinander zu reden und über seine Träume, Wünsche den anderen zu informieren, dann funktioniert das auch.
Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen mit einem Spruch, den ich mal gehört habe in einem Podcast, der so simpel, aber wie auch wahr ist, reden hilft.
Ja.
Sag ich mal, reden hilft uns wie so häufig einfach die Kommunikation, was ich auch bei Mitarbeitern zum Beispiel bemerke, lieber überdeutlich Erwartungshaltungen kommunizieren, nichts unausgesprochen lassen und man kann auch, das habe ich auch mal irgendwo gehört, die meisten Probleme sind auf fehlende Kommunikation zurückzuführen. Punkt.
Ja.
Also ich denke, das sind so ganz, ganz schöne Sprichworte oder ein ganz schönes Ende, wenn wir den Podcast beenden mit erstmal Profit First umsetzen und zweitens reden hilft.
Genau.
Vielen Dank, Andreas. War sicherlich für viele hier nochmal sehr, sehr viele augenöffnende Momente dabei. Wenn ich mehr über dich erfahren möchte, hast du irgendwelche Angebote für die Zuhörer? Wo sollen wir sie hinschicken?
Also, wenn Sie sich für Profit First interessieren, dann können Sie ganz gerne mir eine E-Mail schicken, einfach an kontakt@andreas-dier.com. Mhm. Und dann reden wir mal darüber, was sinnvoll, in welchem Rahmen wir dann zusammenarbeiten. Weil Profit First ist nichts von der Stange, sondern es muss einfach auch ein Maßanzug sein. Ja? Mhm. Und deswegen ist es wichtig, wirklich einen Kontakt aufnehmen und dann reden wir darüber, wie wir anfangen, wie das am sinnvollsten dann ist in der Zusammenarbeit.
Super, verlinken wir in den Shownotes, kann ich auch nur empfehlen. Ich bin ja auch Privatkunde quasi bei dir, habe das mit dir zusammen aufgesetzt, Profit First, hab da kann nur Positives berichten. Also jeder, der sich dafür interessiert, Profit First umsetzen möchte, da Hilfe von einem Experten haben möchte, Andreas ist ja auch zertifiziert als Profit First Experte, der kann es sehr gerne einfach an Andreas wenden. Andreas, vielen, vielen Dank, es war ein super Interview und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag.
Ich danke dir, dir auch noch einen schönen Tag.
Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.